Heute knöpfen wir uns in einer Sondersendung den FC Schalke vor und suchen nach Antworten, warum der Traditionsverein mit dem Rücken zur Wand steht. Steigt Königsblau am Ende wirklich ab oder bekommen sie noch die Kurve? Fragen, Antworten, Gründe und Reaktionen. Jetzt.
Sondersendung. Die Taktikfüchse. Der Fußball-Analyse-Podcast mit Philipp Hinze, Marco Wokoja und Niklas Witzke.
Tag zusammen und herzlich willkommen zu Folge 19 der Taktikfüchse. Ja, Folge 19 soll heute eine Sondersendung werden, denn wir wollen aufklären. Wir wollen Licht ins Dunkle bringen und wir wollen vor allem den Finger in die offene Wunde, in die klaffend offene Wunde des FC Schalke legen. Ja, warum stehen die Königsblauen denn so tief im Abstiegssumpf? Warum zum Teufel ist die Truppe aus Gelsenkirchen seit 25 Bundesligaspielen sieglos? Wir suchen Antworten und haben uns dafür auch nicht lumpen lassen und zwei Gäste organisiert. Zum einen als Expertenmeinung Sky-Kommentator Michael Born und zum anderen als Fanmeinung den Schalker Timo, der ja trotz der schmerzhaften Krise uns hier Rede und Antwort steht. Ja, Marco, aber zunächst die Frage an dich. Hast du den Black Friday überstanden? Und wenn ja, wie schmerzhaft war der Black Friday finanziell für dich?
Ja, die Frage ist nicht, ob ich den gut überstanden habe, sondern was mein Kontostand jetzt sagt. Aber es hat sich tatsächlich in Grenzen gehalten. Aber heute ist ja auch Cyber Monday, wenn die Folge online kommt. Deswegen, der Horror ist noch nicht vorbei für meine Geldbörse.
Ja, da konnte man schon einiges an Schnäppchen eintüten. Ich war auch ein bisschen aktiv, aber alles in Maßen natürlich. Aber
besonders die Schalke-Produkte, die waren im Angebot, das hat mich gewundert.
Ja, muss man auch, ne? Sonst wird's eng. Bevor wir über den FC Schalke anfangen zu sprechen, natürlich noch ein kurzes Wort zu Diego Maradona, der ehemalige Weltklasse-Fußballer ist, vergangene Woche im Alter von 60 Jahren verstorben. Ja, in der Folge einer chronischen Herzinsuffizienz blieb sein Herz dann am 25. November stehen. Herr Marco, wie hat dich diese Nachricht so erreicht? Wie hat dich das mitgenommen?
In erster Linie habe ich, glaube ich, auch allgemein nicht als Fußballfan oder als Sportfan drüber nachgedacht, sondern nochmal kurz über dieses Jahr 2020 nachgedacht, was da so alles für Sachen passieren. Das ist jetzt in Bezug zu Sport die zweite Legende, kann man so sagen, die quasi von uns geht nach Kobe Bryant, jetzt am Anfang von 2020, jetzt am Ende Diego Maradona. Ja, das war nicht so, es ging mir auf jeden Fall nicht so nah wie bei Kobe Bryant, weil Diego Maradona ja doch schon ein bisschen länger nicht mehr dabei ist in der Szene und sich ein bisschen zurückgezogen hat. Man hat ihn immer noch oft gesehen, so wenn Argentinien gespielt hat, wenn große Spiele waren, da war er auch immer mit Leidenschaft dabei. Aber insgesamt natürlich für diese Generation, die sich von ihm inspirieren lassen hat und auch für die Fußballwelt und besonders die Argentinier, ist das natürlich jetzt ein großer Schock.
Ja, auch Wahnsinnsbilder, die wir da aus Argentinien gesehen haben. Es ist eben auch eine ganz andere Mentalität in diesem Land oder eher gesagt auf diesem Kontinent Südamerika. Man stelle sich mal vor, in Deutschland stirbt ein ja, bekannter Fußballer, ein Idol und es liegen plötzlich Tausende von Menschen in Berlin auf der Straße und weinen. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber diese Mentalität da drüben, die ist einfach Wahnsinn. Macht dich das so ein bisschen neidisch? Wärst du auch gerne so euphorisch in so einem euphorischen Land oder denkst du dir, ja, also man kann es auch übertreiben?
Ja, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass Diego für die Nationalheld Nummer 1 ist. Das war ja der zweite WM-Titel, den er da holen konnte mit diesen unfassbaren Spielen, mit diesem Viertelfinale gegen England und dann Finale ja auch gegen Deutschland gewonnen. Also was er fußballerisch veranstaltet hat, das hat alle seine negativen Seiten, die er sonst im Privatleben gezeigt hat, glaube ich, überschattet. Und das sehen die Argentinier genauso, deswegen deren Mentalität, das ist schon, kann ich sagen, beneidenswert, aber das zeigt sich auf dem Fußballplatz und auch außerhalb des Feldes und es ist auf jeden Fall Leidenschaft pur.
Ja, das stimmt. 1986, du sprichst es schon an, Weltmeister mit Argentinien geworden, unter anderem gegen England das Tor mit der Hand erzielt, das legendäre Tor, die Hand Gottes und dann natürlich noch das Jahrhunderttor in der WM gegen England, dieses 60-Meter-Solo. Ja, unfassbar. Später dann eben noch in Neapel gekickt, vorher beim FC Barcelona. Ja, das war schon ein Idol einer ganzen Generation und auch beachtlich. Wir hatten ja schon mal in der Folge über diese hohen Transfersummen gesprochen. 1984 wechselte Maradona damals für umgerechnet 12 Millionen Euro schon zum SSC Neapel. 1984 12 Millionen Euro, natürlich absolute Rekordsumme. Aber da sieht man schon, das war ein Ausnahmetalent, ne?
Ja, und damals 12 Millionen für Neapel, die nicht gerade oben mitgespielt haben die ganze Zeit in der italienischen Liga, das ist schon echt viel, ne? Und das für einen Spieler auszugeben, wenn man berechnet, was so ein ganzer Kader kostet, das war bestimmt so ein minimaler Meilenstein, was Transfers angeht, dass man mal so 12 Millionen für einen Argentinier rausgehauen hat in Europa.
Ja, ich habe auch gelesen, dass der Präsident Neapels damals einen Kredit aufnehmen musste, also man ist da wirklich ins Risiko gegangen, aber es hat sich gelohnt. Maradona holte dann mit Neapel zwei Meistertitel, die bisher einzigen beiden Meistertitel des Vereins. Dazu wurden sie noch UEFA-Cup-Sieger und ja, mehrmaliger Fußballer des Jahres wurde er auch in Italien, in Südamerika. Also das war schon ein Spieler, der hat echt Bock gemacht. Wenn man sich auch die Videos anguckt, mit welcher Leichtigkeit der übers Feld marschiert ist, mein lieber Schwan. Aber dann, nach der Karriere, muss man schon sagen, verblasste das Ganze so ein bisschen. Ne? Er war ein Heiliger in Argentinien, aber ja, Drogeneskapaden, öffentliche Skandale, dann chronisches Übergewicht. Er hat sich schon nicht von seiner besten Seite gezeigt nach der Karriere, oder?
Ja, das ist eins der vielen Beispiele, kann man sagen, von Stars, die nach der Karriere oder auch in der Karriere solche Eskapaden zeigen, aber das, was die argentinischen Fans angeht, habe ich ja schon gesagt, das hat für die keinen Unterschied gemacht. Er war für die der heiligste Sportler aller Zeiten. Aber das war natürlich in erster Linie hat es Maradona selbst am meisten geschadet, so muss man sagen, wie er sein Leben geführt hat und seiner Fußballkarriere auch am Ende geschadet, wo er versucht hat, nochmal zurückzukommen und dann wegen den positiven Dopingtests dann das argentinische Trikot nicht nochmal anziehen durfte und das war dann auch das letzte Mal. Das war in erster Linie für ihn schlecht und das behalten wir natürlich auch in Erinnerung, aber das, was dann am Ende doch, glaube ich, überwiegt, ist dann das, was er geschafft hat mit seinem Fußball, mit diesen Highlights, mit dieser Generation, die ja auch mit Fernseher aufgewachsen ist, kann man sagen, da haben die meisten kleinen Kids schon Fußball im Fernsehen verfolgen können. Das wird dann doch in Erinnerung bleiben, was er alles geschafft hat zu inspirieren und wovon welche heute Weltstars auch selbst geworden sind.
Ja, absolut. Und glücklicherweise gab es damals schon Videoaufnahmen. Also alle, die Maradona nicht kennen auf dem Platz, gern mal bei YouTube stöbern. Das macht wirklich Spaß. Ja, abschließend zu ihm in seiner Zeit in Europa bei Barca, Neapel und Sevilla und für die Nationalmannschaft Argentiniens insgesamt 404 Spiele, 182 Tore, 40 Torvorlagen. Ja, das klingt schon gut. Das war wirklich ein Idol einer gesamten Generation, kann man schon so sagen. Und alles, was danach kam, das verschweigen wir jetzt. Wir sagen einfach Ruhe in Frieden, Diego, und danke für diese ganzen Eindrücke, die du uns vermittelt hast. Gut, Marco, dann kommen wir von einer Beerdigung zur vermeintlich nächsten, denn unser großes Thema heute soll der FC Schalke sein. Wir wollen heute wirklich mal ja richtig auf den Zahn fühlen, was ist da eigentlich los? Denn was da abgeht, das ist nicht normal. 25 sieglose Bundesligaspiele in Folge, sie sind Tabellenletzter. Aktuelle Saison holen sie 3 von 27 Punkten. Sie haben die schlechteste Defensive der Liga. Sie haben die harmloseste Offensive der Liga. Es ist der schlechteste Saisonstart seit über 50 Jahren. Dazu haben wir Suspendierungen, Eklats, Differenzen. Und jetzt kommt als nächster Gegner auch noch Bayer Leverkusen. Marco, was kannst du jetzt den Schalkern mitgeben? Was macht, wenn man das alles hört, jetzt noch Hoffnung?
Du hast ja mich sogar noch davon überzeugt, dass nichts Hoffnung macht. Das war jetzt fällt es mir ja noch schwerer, was zu sagen. Also gegen Gladbach, denke ich, war Schalke sowieso mit sehr verhalten, was die Siegchancen angeht. Da haben auch, glaube ich, keiner von uns gedacht, dass jetzt Schalke da irgendwelche Punkte holen wird. Und was dann noch dazu kam, was Katastrophe für Schalke ist, ist, dass Köln da deren Nummer abzieht und einfach mal gegen Dortmund Punkte holt. Das ist auch kurz gesagt für Dortmund natürlich bitter, da wenn sie oben im Rennen dabei sind, gegen Köln keine 3 Punkte zu holen und nicht mal einen. Auf der anderen Seite für Köln mega geil und dann wiederum für Schalke richtig schlecht, dass Köln da Punkte abstaubt. Und ja, ich glaube, die Sonderfolge war nötig, weil wir haben einfach Angst, dass Schalke mal ein Spiel aus Versehen gewinnt. Deswegen müssen wir das jetzt machen, solange Schalke weiter den Rekord immer weiter pusht.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Klar, Schalke hat Druck bei Spielen, aber wie ist das für den Gegner, ne? Also wie oder was muss das für ein Druck sein, wenn du weißt, die haben seit 25 Spielen kein Bundesligaspiel gewonnen? Was ist, wenn die uns heute schlagen? Also ich glaube, da hat auch der Gegner Druck, dass sie einfach nicht verlieren dürfen gegen Schalke.
Ja, deswegen bin ich gespannt auf die Spiele, die jetzt nicht wirklich wie Gladbach, Schalke, Bayern, Schalke, Leverkusen, Schalke, wo wirklich nicht nur ein Klassenunterschied ist vom momentanen Niveau, sondern wo diese Mannschaften eh darauf ausgelegt sind, jedes Spiel zu holen. Sondern wenn wir mal eine Mannschaft sehen, wie zum Beispiel Köln jetzt, das beste Beispiel, die auch die Punkte braucht und dann gegen Schalke spielt. Und Köln kann ja nicht mehr sagen, dass sie jetzt 18, das wäre das 19. Spiel in Folge gewesen, dass sie keinen Sieg holen. Das können sie ja jetzt nicht mehr sagen. Deswegen, die werden sich auch darauf einstellen, so dass sie da mit 3 Punkten raus wollen.
Ja, aber was aus Schalker Sicht schon so ein bisschen Hoffnung macht, finde ich, war der Auftritt in Gladbach. Klar, 1-4 verloren, das klingt erstmal hart, aber in den ersten 35, 40 Minuten die bessere Mannschaft gewesen, verdient zum Ausgleich gekommen, aber dann eben ja, kriegen sie vor der Pause noch das 2-1 und nach der Halbzeit dann 2 Kontertore auswärts. Ja, und dann verlierst du eben auch dieses Spiel wieder. Ja, wir haben es angesprochen, Tabellenletzter. Es sieht düster aus, aber ja, wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, was denken eigentlich die Fans darüber und was denken die Experten. Deswegen haben wir uns einen Schalker Fan rausgegriffen. Das ist der Timo, der uns heute ja mit Rat und Tat zur Seite steht. Und als Expertenmeinung haben wir Sky-Kommentator Michael Born am Start, der auch ja gewohnt meinungsstark vertreten ist. Ja, wir hören am besten einfach mal rein, Marco, was Timo so zur aktuellen Situation zu sagen hat.
Schwierig zu beantworten. Es gibt verdammt viele Gründe, warum, weshalb und wieso. Also ganz einfach kann man es nicht sagen. Man muss einerseits auf die Finanzen gucken. Schalke hat sich damit zu entschieden, sich nicht auszugliedern. Schalke hat ein Stadion für 200 Millionen Euro gebaut, hat ein Vereinsgelände für sehr viel Geld gebaut und das mit Krediten und nicht mit Investor, wie zum Beispiel bei anderen Vereinen. Und haben gesagt, wir wollen das selbst stemmen. Und wie stemmen wir das? Ja, mit sportlichem Erfolg. Und als es angefangen hat, dass es keinen sportlichen Erfolg mehr gibt, sage ich mal, indem man sich, da kann man als Schalke jetzt drüber lachen, nur als Vierter für die Champions League qualifiziert hat und dass das ein Grund war, dass man einen Trainer entlassen hat, weil der sportliche Erfolg ausblieb, hat es angefangen. Danach wurden Trainer entlassen ohne Ende.
Ja, Marco, man merkt, in der Schalker Fanszene sind eben auch andere Sachen Thema, nicht nur die sportliche Seite. Schalke steht tief im Schuldensumpf und ja, wenn du eben auch noch solche Probleme dann mitbringst, dann wird es noch schwerer, ne?
Ja, das hat Timo schon gut angesprochen, dass dieser Entschluss mit den Finanzen, das kennen wir ja echt von anderen Teams anders, dass sie wirklich Investoren suchen und wenn die da sind, dann sagt man immer, oh, jetzt kommt wieder eine neue Geldspritze und dann hofft man, dass man durch Leistung diesen Investor halten kann. Aber wenn Schalke sich natürlich alles alleine vornimmt und das wirklich alleine schultern will, dann ist das echt hart, ne? Und jetzt kann man sagen, bleibt seit langer Zeit der sportliche Erfolg aus. Dazu kommt noch die ganze Lage mit Corona, was natürlich für Finanzen Katastrophe ist für einen Fußballverein. Und alles zusammen ist das natürlich echt bitter. Aber das ist auch wieder so ein Aspekt, den man als Nicht-Schalke-Fan oder als Nicht-Hardcore-Schalke-Fan gar nicht beachtet, ne? Dass solche Entscheidungen deinen Verein wirklich in Probleme treiben können.
Ja, und dazu kommt, ist die Kasse leer, gibt es eben im Winter auch keine neuen. Und dann bist du eben auch fast gezwungen, deinen in Anführungszeichen Stars zu verkaufen. Und ja, auch das trägt ja nicht gerade zum Erfolg bei. Also sehr, sehr schwierige Zeiten auf Schalke. Wir wollen auch mal reinhören, was Michael Born denn zur aktuellen Situation sozusagen hat.
Für Schalke wird es darum gehen, Leverkusen nehme ich nochmal raus. Nächste Woche gegen Leverkusen, da wird in der Regel auch nichts gehen. Aber dann Augsburg, Freiburg, Bielefeld, die letzten drei Spiele vor Weihnachten. Ich würde mal tippen, wenn sie da endlich mal dieses erste Ding gewinnen und im Zweifel vielleicht sogar zwei gewinnen. Also Heimspiel Freiburg, Heimspiel Bielefeld. Das sind für mich die entscheidenden beiden Partien. Wenn sie da was holen, und zwar am besten Siege, es müssen eigentlich Siege sein, dann sehe ich Chancen, dass sie zumindest, und ich glaube, mittlerweile muss man sagen, ist das, worum es geht, Platz 16 erreichen können. Ich glaube, viel mehr Mannschaften als Bielefeld und Mainz werden sie nicht hinter sich lassen können. Vielleicht noch Köln, gucken, was mit Freiburg ist, gucken, ob noch irgendeiner mit reinkommt von denen, die da drüber stehen. Aber viel mehr wird nicht gehen. Und nochmal, ich denke, die letzten beiden Spiele vor Weihnachten sind für Schalke die entscheidenden.
Ja, Michael Born sieht es von der sportlichen Seite aus und ja, hat da schon recht, ne? Also ich denke auch, viel mehr als Rang 16 ist für Schalke momentan nicht realistisch, denn man muss überhaupt erstmal gewinnen, um vom 18. runterzukommen. Und ja, die Gegner, die er anspricht, die musst du dann eben schlagen, gerade als Schalke 04 in der Situation.
Ja, das waren genau die Spiele, die ich vorhin angesprochen hatte, die für mich auch die interessantesten sein werden, wenn sie auch gegen andere Kellermannschaften spielen oder gegen Mannschaften, die sie, wenn sie nicht absteigen wollen, überholen müssen in Zukunft. Und das ist jetzt auch bis Weihnachten, das ist so ein fester Termin, den sich Schalke vornehmen kann, dass sie wirklich bis dahin versuchen, jeden Punkt zu holen. Und da muss man, finde ich, nochmal anders in die Spiele gehen gegen Mannschaften wie Augsburg und Bielefeld als gegen Mannschaften wie Leverkusen und gegen Gladbach, wo man sich eh denkt, dass man keine Punkte holen kann. Da kann man sich vorher erzählen, was man will. Da kann mir keiner sagen, dass Schalke da reingeht und wirklich jeder denkt, ja komm, das wird unser Spiel. Deswegen muss man wirklich diesen ersten Sieg versuchen zu holen und den Bann zu brechen. Und dann kann man sich daran festhalten und immer weitermachen, so weit wie es geht. Aber das ist auf jeden Fall sportlich gesehen genau das, was Schalke jetzt die nächsten Wochen machen muss.
Ja, vergleichen wir doch mal Schalke mit den anderen Kellerteams. Also wir haben Bielefeld mit in der Verlosung, wir haben Köln und Mainz drin, aber auch Freiburg drin, die seit Spieltag 1, wo sie noch gewinnen konnten, eben wirklich sieglos unterwegs sind, geht momentan auch so ein bisschen unter. Individuelle Qualität, ich glaube, da machen wir uns nichts vor, die ist im Vergleich zu Bielefeld deutlich höher bei Schalke und auch auf keinen Fall schlechter als die Qualität von Mainz, Köln oder Freiburg. Das sollte klar sein. Tendenziell vielleicht sogar noch besser. Aber Stichwort Mentalität, Marco, gerade so Abstiegskampf. Da hast du eben so eine Truppe wie Bielefeld, die mit sehr bescheidenen Mitteln hochkommt, für die es in jedem Spiel, in jeder Minute ums nackte Überleben geht. Und ja, gerade so diese Abstiegskampf-Mentalität im Vergleich mit Bielefeld, da hinkt Schalke deutlich hinterher.
Ja, und jetzt auch das Spiel von Köln gegen Dortmund, da kann man genau das Gleiche sagen. Weil wieso gewinnt Köln das Spiel gegen Dortmund? Ja, einerseits natürlich, weil Dortmund die Sachen, die sie am Anfang nicht richtig gemacht haben, versucht haben aufzuholen, was da nicht mehr geklappt hat. Und andererseits, weil Köln einfach eine Laufleistung hingelegt hat. Wirklich, wie kann man sagen, Champions League. Die haben gekämpft, sind gelaufen, gesprintet. Das war sofort klar. Nach der Halbzeitpause, dass du um die 60. rum die ersten Kölner hast, die nicht mehr können und sich hinlegen. Weil die einfach so viel Gas gegeben haben und Köln hat sich das wirklich verdient zu gewinnen. Und das deswegen für Schalke, was sie sich von den anderen Kellerteams abgucken können, ist auf jeden Fall die Laufleistung. Weil wenn es fußballerisch nicht läuft, wenn du keine technisch sauberen Spielzüge durchziehen kannst, dann musst du einfach die Füße in die Hand nehmen und alles geben, was du kannst. Ne? Das ist die einzige Option, wie man sich zurückkämpfen kann bei Spielen, wo man komplett raus ist.
Ja, guter Punkt, den du ansprichst. Köln in Dortmund mit 124 absolvierten Kilometern, Spieltagsrekord. Schalke in Gladbach mit 117 Kilometern ist jetzt auch nicht wenig, aber es sind eben einige Kilometer dazwischen. Und Markus Gisdol sprach danach auch von einer abartigen Laufleistung seiner Mannschaft. Und ja, genau so musst du da eben auftreten. Du musst unangenehm sein, du musst ja eklig, abartig wirklich agieren, auch wenn es komisch klingt. Aber das ist Abstiegskampf. Und da sehe ich bei Schalke eben schwarz. Und diese Truppen wie Bielefeld, die das machen, Köln, die abstiegserfahren sind, die da Spieler drin haben, die Abstiegskampf kennen, Markus Gisdol, der Abstiegskampf kennt, in Mainz sowieso. Und auch Freiburg ist schon mal abgestiegen, also auch die kennen das. Und Schalke eben nicht. Bei Schalke hat man immer so ein Gefühl, ach komm, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir schon wieder irgendwie so Champions-League-Plätze dabei und dann gewinnen wir nochmal. Und dann sind wir Bayern-Jäger Nummer 1. Aber die Realität ist eben blanker Abstiegskampf. Hast du das Gefühl, dass man das auf Schalke schon, jetzt abgesehen von den Fans, schon wirklich begriffen hat, wie die Situation wirklich ist?
Ja, ich denke, dass momentan, besonders weil wir noch 2020 haben, weil die Saison sich noch nicht so sehr dem Ende naht, dass noch diese Negativsträhne, ich glaube, dass das denen im Kopf eher gerade belastet, als dass sie denken, oh, wenn wir uns nicht zusammenreißen, dann steigen wir ab. Weil das ist so ein Hinterherlaufen von diesen ganzen negativen News und auch den Aussagen von eigenen Spielern und den ganzen Dramen, die dahinter stecken. Ich glaube, das ist noch gerade dieser ganze Zirkus ist für die Spieler eher im Kopf, als dass wir sagen, oh, jetzt sind wir im Abstiegskampf und wir müssen wirklich Dinger holen, weil die sonst, wie du meintest, die anderen Mannschaften sind abstiegserfahren und wenn wir uns da dran zurückerinnern, wie die dann besonders auch medial auftreten, wenn sie wissen, jetzt kommen die letzten Wochen und wir sind wirklich im Keller, wir müssen da irgendwie raus, dann sind die doch ein bisschen verhaltener und fokussierter, selbst wenn sie dann trotzdem verlieren. Und Schalke ist für mich dann noch immer noch so ein bisschen diffus, wissen nicht, was sie so richtig machen sollen, außer dass sie sagen, wir müssen uns zusammenreißen und Punkte holen.
Ja, genau, diese Mentalitätsmonster im Kader, die fehlen eben. Und wenn man sich so frühere Schalker Kader anguckt, da hattest du einen Jermaine Jones, da hattest du einen Klaas-Jan Hünteler, einen Naldo noch in jüngerer Vergangenheit. Früher noch solche Leute wie Fabian Ernst oder Frank Rost im Tor, das sind natürlich absolute Legenden und Koryphäen, aber das waren eben wirklich Spielertypen, die dich geführt haben, ja, Führungsspieler, ganz klassische Führungsspieler, die eben zu so einem Harit eben auch mal gesagt hätten, ey, Harit, pass mal auf, du bist zwar ein geiler Fußballer, aber spielst du nochmal so lustlos, dann reiße ich dich im Training aber mal komplett um, dass du nicht mehr aufstehst. Ja, und solche Typen, die hat Schalke eben nicht. Und dann kommt das zusammen, was du auch thematisiert hast, diese internen Differenzen. Ja, da hatten wir mit Amin Harit, mit Nabil Bentaleb jetzt zwei Spieler, die suspendiert wurden. Der Vertrag mit Vedat Ibišević wurde komplett aufgelöst. Ja, und da haben wir jetzt eben die Frage an unsere beiden Gäste gestellt. War das Hilflosigkeit? War das blinder Aktionismus? War es Verzweiflung? Oder war es eben wirklich der richtige Weg, der richtige Ansatz, um da mal ein Zeichen zu setzen? Und ja, wir hören zunächst rein, wie Michael Born das Ganze einschätzt.
Nein, ich bin nicht der Meinung, dass das Aktionismus ist. Ich glaube, gerade Bentaleb ist nicht belehrbar, zumindest nicht auf Schalke. Ich weiß ja, wie oft er schon suspendiert wurde, ich glaube 5-mal. Harit scheint auch eher ein Stinkstiefel zu sein. Da war auch keine Leistung mehr zu sehen. Und das mit Ibišević hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, sie sind im Grunde auf den richtigen Weg, jetzt auch auf junge Leute zu setzen, wie bei der Startelf gegen Gladbach. Und es kommen andere Gegner. Also ich glaube, das ist der richtige Weg.
Herr Marco, für Michael Born ist es der richtige Weg. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Die einzige Frage, die für mich offen bleibt, ist, was sendet das jetzt für ein Signal an den Rest des Teams, diese Suspension und auch diese Vertragsauflösung? Ein Stichpunkt, den Born angesprochen hat mit den jungen Spielern, das finde ich auch gut, auf die zu setzen, weil für mich haben so junge Spieler immer noch mal diesen einen ganz anderen Reiz, den ältere, etabliertere Spieler schon nicht mehr haben. Das ist nämlich, sich zu beweisen, sich nicht nur Schalke zu beweisen, sondern sich dem deutschen Fußball zu beweisen und der ganzen Fußballwelt. Deswegen sind die nicht nur negativ motiviert, so wie die Schalke-Spieler, damit sie nicht im Abstieg landen, sondern die haben auch ein bisschen intrinsische Motivation, was die eigene Karriere angeht. Deswegen brennen junge Spieler nochmal anders, die da eine Chance kriegen. Und das sehe ich eigentlich genauso wie Born.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Klar, Disziplinlosigkeiten hin oder her, das muss schon sanktioniert werden. Aber in der Situation brauchst du eben Spielertypen wie Arid oder Bentaleb oder auch ein Ibišević, die schon qualitativ deutlich besser sind als der Rest des Kaders. Gerade wenn man sich die Startelf in Gladbach anguckt, wo in der Offensive ja schon eine Problemzone war. Ja, und Schalke-Fan Timo sieht das eigentlich ähnlich wie ich. Hören wir auch mal rein.
Abgesehen davon, was im Training vorgefallen ist, wie es ja im Endeffekt dazu gekommen ist, dass die suspendiert wurden oder dass der Vertrag aufgelöst wurde, kann man sagen, dass es auf jeden Fall sportlich keine gute Entscheidung ist. Harit und Bentaleb bringen enorme Qualitäten mit, die Schalke brauchen könnte oder auch brauchen wird. Und auch Ibišević ist halt ein Stürmer, der Erfahrung hat. Ich glaube, der hat bei Hertha BSC auch schon Krisenerfahrungen miterlebt weiß dementsprechend, wie man eventuell damit umgeht. Hat sehr, sehr viele Spiele gemacht, sehr, sehr viele Tore geschossen, auch Länderspiele mit Bosnien. Also der hat schon viel durcherlebt, durchgemacht und er könnte definitiv einer sein, der Schalke durch die Krise helfen könnte.
Ja, kann man sicherlich so und so sehen, aber Fakt ist, Arid und Bentaleb weiterhin suspendiert. Ja, können wir gespannt sein, ob sich da in den nächsten Tagen was anderes ergibt. Ja, Marco, dann haben wir ja diese Wahnsinnsserie von 25 sieglosen Spielen in Folge in der Bundesliga. Natürlich Vereinsnegativrekord und natürlich auch der schlechteste Saisonstart seit über 50 Jahren. Ja, dabei spielte man ja, hatten wir schon mal thematisiert, in der Vorsaison eine wirklich gute Hinrunde. Aber man brach ab der Winterpause gnadenlos ein. Hast du das Gefühl, dass Schalke den Spieß jetzt eben wieder so umdrehen kann, selbst wenn man jetzt den ersten Sieg holt, dass man wirklich wieder in so eine Aufwärtsspirale kommt? Oder bleiben sie für dich bis zu Spieltag 34 im Keller?
Ich bin eigentlich in die neue Saison mit der Einstellung gegangen, dass diese Negativserie von Schalke jetzt in der letzten Saison, dass sie quasi abgehakt ist und dass jetzt eine neue beginnt. Das hat Schalke leider nicht so gesehen wie ich. Und das zieht sich immer noch weiter, leider. Und ich denke, dass Schalke auf jeden Fall einen Sieg, also das klingt ja schon witzig, dass ich das so sagen muss, aber Schalke wird auf jeden Fall einen Sieg holen, diese Saison noch, das kann ich allen versprechen. Und wenn das nicht passiert, dann lasse ich mich nie wieder blicken irgendwo. Aber Schalke holt einen Sieg und ich denke, dass dann der Trend wieder aufwärts gehen wird. Frage ist dann nur, wie lange dieser Trend aufwärts gehen wird. Es reicht halt nicht, wenn wir jetzt sagen, die drei angesprochenen Spiele vor Weihnachten zu holen und dann wieder 25 Spiele in Folge nicht zu gewinnen. Dann hast du von diesen drei Siegen natürlich auch nichts. Deswegen geht's bei denen jetzt darum, wie lange wird sich diese Aufwärtsphase halten, die aber meiner Meinung nach auf jeden Fall kommen wird.
Ja, die muss kommen. Ne? Alles andere würde den Abstieg bedeuten. Und wir hören mal rein, was so in der Schalker Fanszene für Gründe der Krise thematisiert werden.
Also aus meiner Sicht hat das alles mit Verunsicherung zu tun und wenn Schalke es nicht geschissen bekommt, wenn Baum es nicht geschissen bekommt, die Verunsicherung aus den Spielern zu nehmen, dann sehe ich da schwarz. Aber ja, wie kann man die Verunsicherung rausnehmen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich mir in der Vergangenheit, sage ich mal, angucke, in der letzten Saison, die Spiele gegen Frankfurt und gegen Leverkusen, und wenn man sich dann die Startelf anguckt, da waren junge Spieler drin aus der knappen Spiele. Ja? Und die knappen Spiele ist gut. Aber wir haben hier gespielt 1-1 gegen Leverkusen und 2-1, ein knappes 2-1 gegen Frankfurt, was man auch noch drehen hätte können. Aber wenn man darauf guckt, junge Spieler waren da. Ja? Spieler, die nicht verunsichert waren. Spieler, die aus der Jugend kamen und Hunger hatten, die einfach in der Bundesliga spielen wollen, die ihren Profischritt machen wollen.
Ja, Marco, Timo spricht's an. Verunsicherung ist natürlich ein Riesenthema. Junge Spieler dann einzusetzen kann klappen, aber auch schwierig. Ne? Wenn man es dann übertreibt und dann eben gar keine Erfahrung mehr auf dem Platz ist, wird es auch schwierig. Da muss Manuel Baum jetzt irgendwie einen Spagat schaffen.
Ja, da hatten wir letzte Saison ja auch diese diese Sache mit dem Torwart, dass der immer wieder gewechselt wurde und dann ist, da gab es diesen einen großen Patzer und dann war er wieder weg. Und da haben sie auch auf den jungen Torwart gesetzt und dann wieder auf den erfahrenen und dann wieder auf den jungen.
Das ist ja auch wieder so ein Thema, was jetzt mit diesen Suspensionen zusammenhängt. Und ich finde, Timo hat auf jeden Fall recht, dass natürlich Spieler wie Ibišević, dass die mehr Erfahrung haben und dass es auch nicht zu diskutieren, dass er in mehr Drucksituationen stand als solche jungen Spieler und die dann auch bewältigt hat. Aber man muss sagen, wir haben gesagt, und es ist auch für mich offensichtlich, dass Schalke qualitativ hochwertiger spielt als andere Kellerteams oder nicht spielt, sondern besetzt ist, aber trotzdem die Ergebnisse fehlen. Das heißt, meiner Meinung nach kann man deswegen nicht sagen, wir brauchen diese qualitativ hochwertigen, erfahrenen Spieler, um zu gewinnen, weil die waren ja die ganze Zeit da und das hat nichts gebracht, muss man sagen. Und was kann ein Trainer dann versuchen, außer irgendwas Neues? So, und deswegen gegen Gladbach haben wir schon gesagt, 1-4 ist natürlich ein bitteres Ergebnis und bringt die am Ende auf den Zettel nichts. Aber wie sie da aufgetreten sind, besonders in der Anfangsphase, hat mir gefallen und hat, denke ich, auch den Schalkern gut gefallen. Deswegen müssen wir schauen, wie sie damit jetzt in Zukunft umgehen, ne? Besonders wenn diese Suspensionen vorbei sind, was der Trainer dann weitermacht.
Ja, das werden wir sehen und wir hören auch mal bei Michael Born rein, der auch seine Gründe für den Schalker Misserfolg hat.
Fakt ist ja, dass das Ding unter Wagner, ich habe nochmal nachgeguckt, losging mit einer Niederlage bei den Bayern und seitdem geht's bergab. So, und es ist wie immer, es ist ein Mix aus fehlendem Selbstbewusstsein, fehlendem Glaube, aber sicherlich auch falschen Personalentscheidungen, der Hoffnung, wie bei so vielen Clubs, dass es irgendwann besser wird, um dann nach zwei Spielen doch den Trainer rauszuschmeißen, neuen reinzuschicken ins Rennen, der ein, das muss man wirklich fairerweise sagen, der ein ultra hartes Programm hatte, gerade auswärts, dazu gleich vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn es um Manuel Baum geht. Da kommen viele Dinge zusammen. Man kann das natürlich nicht alles entschulden oder entschuldigen, was da passiert ist. Aber zum Teil sind auch ein paar Faktoren bei, für die Schalke selbst gar nicht so viel kann.
Ja, auch hier Unsicherheit ein großes Thema. Und ja, dieses 5-0 gegen Bayern, das war dann eben ausschlaggebend für diese wahnsinnige Abwärtsspirale. Wie holt man sich Selbstbewusstsein, Marco? Wie holst du dir in dieser Situation jetzt das Selbstbewusstsein, was du im Abstiegskampf brauchst?
Ja, in erster Linie sind da die Führungsspieler, wo wir schon gesagt haben, die deutlich fehlen bei Schalke. Und in anderer Linie ist da für mich die Führungsperson der Mannschaft, der Trainer. Das sind für mich die zwei Sachen, die da wirklich wieder Aufwärtswind bringen können. Weil die Mannschaft wird sich nicht zusammensetzen und alle zusammen an die Hände nehmen und sagen, komm, wir schaffen das jetzt zusammen, sondern
da muss irgendeiner den Ton vorgeben und der
nach dem Ton muss marschiert werden
und da fehlt auf jeden Fall irgendwie, da fehlen irgendwie ganz viele Zahnräder, damit das alles reinhaut und damit das mal funktioniert. Und wie Born schon gesagt hat, man kann für Schalke kann nicht an allem schuld sein, es sind auch manchmal äußerliche Faktoren, gegen die sie nichts machen können. Es ist auch nicht immer nur der Trainer schuld oder nicht immer nur die Spieler. Da kommen viele, also damit man 25 Spiele in Folge keinen Sieg holt, da müssen auf jeden Fall ganz viele Faktoren zusammenspielen.
Ist es für dich eher Fluch oder eher Segen für Schalke, dass keine Fans momentan in den Stadien sind? Denn dass die Schalker Fankultur mal so richtig Bambule machen kann und auch Spiele drehen kann, ist, glaube ich, klar. Aber man will sich eigentlich nicht vorstellen, wie diese Mannschaft jetzt gerade von der Nordkurve ausgepfiffen werden würde. Ich glaube, das würden nicht nur Pfiffe sein, da würde wahrscheinlich jede Bratwurst, jede Currywurst, jeder Bierbecher fliegen. Aber es fehlt eben auch die Unterstützung. Es ist schon eine schwere Frage, oder?
Ja, also das Feedback wäre auf jeden Fall deutlicher. Das ist ja klar, dass wenn sie jetzt 5-0 hinten liegen gegen irgendwelche Mannschaften, wo sie vielleicht hätten gewinnen müssen, dass die Schalke-Fans durchdrehen. Aber genauso muss man sagen, dass die Fans, je negativer die Reaktionen sind, wenn man dann aufs nächste Spiel kommt und es kommen dann trotzdem noch Fans, das ist Tatsache so, dass die dann, wenn Schalke jetzt irgendwie 1-0 in Führung geht, die drehen dann alle komplett durch. Ja, weil die sind ja auch belastet, muss man sagen, von diesen ganz, ganz vielen Niederlagen. Und wenn Schalke dann mal irgendwie schafft, in Führung zu gehen, das wäre natürlich euphorisch. Oder wenn Schalke den Ausgleich schafft, wie jetzt gegen Gladbach, das wäre dann natürlich eine ganz andere Reaktion, die vielleicht die Spieler von sich aus nicht zeigen. So. Und deswegen denke ich, das wäre in einer Linie wäre das natürlich hart für Schalke, das ertragen zu müssen, besonders zu Hause. Aber auf der anderen Seite würde Schalke das natürlich unterstützen.
Ja, die Fans jetzt auch mit dem Spruchband, was schon sehr kritisch war am Trainingsplatz. Ja, da brodelt's auch, aber dennoch denke ich, was du sagst, schießt man einen Ausgleich, geht man in Führung, dann ist heile Welt, dann ist Support über 90 Minuten da und gerade diese Unterstützung auf Schalke, die hat schon einige Spiele gedreht, aber die fehlt momentan eben auch. Ja, kommen wir zum Ende. Jetzt ist Manuel Baum seit einiger Zeit Cheftrainer. Ist es für dich der Richtige im Abstiegskampf? Ist das für dich so einer, der die Truppe richtig packt, der sich vor die Mannschaft stellt, der die Mannschaft durchweg unterstützt, der die da wirklich aus diesem Sumpf ziehen kann? Oder ja, traust du Schalke zu, dass man da so Richtung Winterpause, gerade wenn man jetzt diese ganz, ganz wichtigen Spiele, Bielefeld, Freiburg, Augsburg, wenn man da nichts holt, dass man dann in der Schalker Führung sagt, Manuel, danke, aber jetzt brauchen wir nochmal den Retter schlechthin.
Also laut Manuel Baum selbst ist er ja der auserkorene Prinz, um diese Aufgabe zu meistern, so wie er sich selbst präsentiert hat zu Beginn seiner Amtszeit. Aber darüber brauchen wir ja nicht mehr reden, dass das nicht so ganz hingehauen hat, wie er sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Baum ist ein Charakter. Also er geht auf jeden Fall nicht unter seiner Mannschaft und äußert sich zu selten. Oder Sachen, die jetzt, also ein passiver Trainer in so einem Abstiegskampf, finde ich, geht gar nicht. Weil wenn schon keine Führungsspieler da sind, alles geht dem Bach unter, dann muss wenigstens ein Trainer da sein, der auch mal was sagen kann. Ich finde, Baum ist auf jeden Fall eher einer, der zu denen zählt. Aber die Frage ist, wie lange hältst du an ihm fest? Ich bin kein Fan von Trainer feuern und immer die Schuld geben, wenn es nicht läuft. Und trotzdem muss man sagen, das ist jetzt eine sehr spezielle Situation. Die Punkte sind dringender denn je. Und man muss entweder Baum vertrauen und mit Baum untergehen oder man muss sich von Manuel Baum lösen und versuchen, einen neuen Weg zu finden. Welcher jetzt der richtige ist, das kann keiner sagen und das kann man auch vorher nicht wissen. Und das wird Schalke auf jeden Fall diskutieren. Das denke ich, dass sie das auf jeden Fall überlegen zu machen. Ob die das jetzt im Endeffekt tun, das müssen wir abwarten.
Ja, können wir gespannt sein. Abschließend haben wir unsere beiden Gäste noch gefragt, schafft Schalke den Klassenerhalt oder gehen sie runter? Und ja, wir starten mal mit Michael Born.
Ich glaube, sie schaffen es noch. Ich glaube, sie schaffen es noch, zumindest Platz 16 zu erreichen. Und ein bisschen Drama mit Schalke in der Relegation wäre auch nicht verkehrt.
Herr Marco, was ist dein Tipp?
Ich würde auch tippen, dass Schalke nicht absteigt, dass sie nochmal einen Aufwärtstrend kriegen. Und Relegation wäre natürlich mega geil, wenn Schalke Relegation spielt nach allem, was jetzt passiert ist, dass sie dann in so einem Relegationsspiel sich noch irgendwie retten müssen.
Gegen den HSV.
Ja, das wäre echt ein Highlight. Und da würde die Hälfte von Deutschland sagen, ja, die Schalker, die spielen so schlecht, die sollen runtergehen. Und die andere würde sagen, ah nee, die retten sich jetzt noch. Das wäre, glaube ich, echt, echt polarisierend. Und auch Schalke HSV, das sind auch zwei riesige Vereine. Wenn das wirklich ein Relegationsspiel wäre, das würde echt geile Einschaltquoten haben. Aber zu meinem Tipp, genau, ich sage, Schalke bleibt in der ersten Bundesliga.
Also ich hoffe es auch, denn ich finde, dieser Verein gehört einfach in diese erste Liga. Ja, aber mit diesen Statistiken, die ich auch zu Beginn vorlas, boah, ja. Aber es ist noch eine lange Saison, es ist noch viel möglich. Es gibt noch viele Punkte und wir wollen auch noch die Meinung von Schalke-Fan Timo hören. Schafft sein FC Schalke den Klassenerhalt oder nicht? Hier ist seine Antwort.
200 Millionen Euro Schulden, zweite Liga. Ich glaube, das ist etwas, was nicht zusammenpasst. Abstieg ja, zweite Liga auch, aber mit dem Zusatz 200 Millionen Euro Schulden, das ist einfach eine Sache. Ich glaube, das wird kein Verein überstehen. Schalke könnte es nur überstehen, wenn man sich ausgliedert, wenn man Investoren findet, die, ich sag mal, gutartig sind, die bereit sind zu investieren, die bereit sind, gut zu investieren. Und wenn Schalke es hinkriegt, Leistungsträger zu verkaufen für viel Geld. Zum Beispiel ein Kabak hat, glaube ich, jetzt einen Marktwert von 30 Millionen, dass man den auch ungefähr für 30 oder auch 40 Millionen verkauft. Aber natürlich ist jetzt jeder auf Sparflamme und versucht runterzuhandeln. Aber mit 200 Millionen Euro Schulden in der zweiten Liga bestehen, ist schwierig. Aber allein auf die Frage, wird Schalke absteigen? Wenn sie weiterhin so spielen, dann definitiv. Dann wird Schalke 2021/22 in der zweiten Liga spielen.
Puh, das sind harte Worte. Und man sieht wieder diese Fan-Betrachtungsweise, die ist wieder noch eine ganz andere. Ne? Dann sind wieder die Schulden dabei. Und das dann mit der zweiten Liga zu vereinbaren, ist schwierig. Also ja, als Fan denkt man dann eben nochmal ganz anders.
Und der Fan wird ja auch, selbst wenn Schalke jetzt absteigt, noch mit Schalke zu kämpfen haben, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und daher betrachtet er das auch natürlich zukunftsorientiert. Und das wäre für Schalke in der zweiten Bundesliga noch bitterer als in der ersten. Da gebe ich ihm auf jeden Fall recht.
Ja, dann werden wir mal sehen, was Schalke gegen Leverkusen so reißt und vor allem danach in diesen wahnsinnig wichtigen Spielen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ja, Marco, ich würde sagen, das war's für heute, oder?
Ja, ich finde, wir haben heute Schalke gut beleuchtet und Schalke muss jetzt nur noch mal was zeigen und dann gibt's vielleicht sogar mal eine Sonderfolge dieses Jahr noch zu Schalkes ersten unfassbar geilen Sieg und den ersten drei Punkten, die sie unbedingt nötig haben. Auf die Folge freue ich mich und ich hoffe, dass die auch mal bald kommt.
Und dann würde auch Jörg Dahlmanns Bart rasiert werden, der mittlerweile wirklich aussieht wie der Weihnachtsmann persönlich.
Ja, der hat auf jeden Fall Style.
Sehr gut, dann beenden wir doch Folge 19 der Taktikfüchse, bedanken uns mal wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören, wünschen euch eine angenehme Fußballwoche, denn es steht ja auch wieder Champions League und Euroleague auf dem Plan und am Wochenende natürlich wieder die Bundesliga. An alle Schalker, bleibt stark, es kommen wieder bessere Zeiten und das soll es von uns gewesen sein. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de